Ja, meine Damen und Herren, eine Ankündigung vorweg. Robert Bella, Jahrgang 1927, der hat in den 60er Jahren einen Aufsatz publiziert mit dem Titel Civil Religion in America. Und er hat damit eine Debatte eröffnet, die nun fast ein halbes Jahrhundert andauert und es ist kein Ende abzusehen. Brauchen moderne Gesellschaften eine Zivilreligion? Und wenn ja, was soll da dann geglaubt werden? Robert Bella ist einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart. Er war Schüler von Talcott Parsons. Er publizierte Arbeiten über die Verwandtschaftssysteme der Apachen, über die japanische Tokugawa-Religion, dann über The New Consciousness in the Berkeley New Left, über New Religious Consciousness and the Crisis of Modernity, über Interreligious Hostility in America, Habits and the Heart und so weiter und so weiter. Mit vielen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. Am Donnerstag jetzt dieser Woche wird er hier in diesem Hörsaal 16 Uhr zum Thema seines letzten Buches sprechen, Religion in Human Evolution. Hans Joas, der zurzeit ja in Freiburg ist in der Soziologie, hat mit Bella zusammen den in diesem Jahr erschienenen Sammelband The Axial Age and Its Consequences rausgegeben. Er wird am Donnerstag Bella einführen. Also, meine Damen und Herren, mein Rat, lassen Sie sich dieses akademische Ereignis nicht entgehen. Ja, zur Problemgeschichte der Anthropologie. Letztes Mal habe ich die Einleitung zum großen Teil schon Ihnen präsentiert. Das will ich heute abschließen und dann geht es mit dem ersten Teil los. Die Anthropologie, die geeignet wäre, in den Zwischenraum zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu gelangen, von der ich letztes Mal gesprochen habe, die zeigt sich, wenn man zurückblickt, als ein weites Feld von Kommunikationsabbrüchen. Bei Immanuel Kant war die Situation noch übersichtlich, daher lohnt es sich immer wieder auf ihn zu beziehen. Ich hatte Ihnen den Text schon genannt, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von Kant. Seine Vorrede zu diesem Text beginnt mit den Worten, ich zitiere, alle Fortschritte in der Kultur, wodurch der Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, diese erworbenen Kenntnisse und Geschicklichkeiten zum Gebrauch für die Welt anzuwenden, aber der wichtigste Teil, der wichtigste Gegenstand in derselben, auf den er jene verwenden kann, ist der Mensch, weil er sein eigener letzter Zweck ist. Ihn also, seiner Spezies nach, als mit Vernunft begabtes Erdenwesen zu erkennen, verdient besonders Weltkenntnis genannt zu werden, obgleich er nur einen Teil der Erdengeschöpfe ausmacht. Zitat Ende. Und anschließend gibt Kant dann eine systematische Einteilung der Anthropologie. Er schreibt, ich zitiere, eine Lehre von der Kenntnis des Menschen systematisch abgefasst, in Klammern dahinter Anthropologie, kann es entweder in physiologischer oder in pragmatischer Hinsicht sein. Und dann erläutert er dies, ich zitiere, die physiologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht. Die pragmatische auf das, was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht, machen kann und soll. Zitat Ende. Und dann wendet sich Kant gleich einem ja bis heute aktuellen Thema zu, nämlich der Hirnforschung. Ich lese Kant weiter, Zitat, wer den Naturursachen nachgrübelt, worauf zum Beispiel das Erinnerungsvermögen beruhen möge, der kann über die im Gehirn zurückbleibenden Spuren von Eindrücken, welche die erlittenen Empfindungen hinterlassen, hin und her, nachdem Cartesius vernünfteln, also er meint nach Descartes vernünfteln, muss aber dabei gestehen, dass er in diesem Spiel seiner Vorstellungen bloßer Zuschauer sei und die Natur machen lassen muss, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht kennt, noch sich auf die Handhabung derselben zu seiner Absicht versteht. Mithin alles theoretische Vernünfteln hierüber, also die physiologischen Grundlagen des Erinnerungsvermögens, mithin alles theoretische Vernünfteln hierüber reiner Verlust ist. Wenn er aber die Wahrnehmungen über das, was dem Gedächtnis hinderlich oder förderlich befunden worden, dazu benutzt, um es zu erweitern oder gewandt zu machen und hierzu die Kenntnis des Menschen braucht, so würde dieses einen Teil der Anthropologie in pragmatischer Absicht ausmachen, und das ist eben die, mit welcher wir uns hier beschäftigen. Zitat Ende. Das ist ein ganz zentraler Einstieg. Bei Kant gibt es zunächst ein Integral. Kulturfortschritt hat Weltveränderung zum Ziel. Der wichtigste Teil der Welt aber ist der Mensch. Darum Anthropologie. Dann wird die Lehre von Menschen zweigeteilt in eine physiologische Anthropologie und eine pragmatische. Die physiologische Anthropologie, Sie haben es gehört, sie befasst sich mit dem, was die Natur aus dem Menschen macht. Und eine pragmatische Anthropologie, sie befasst sich mit dem, was der Mensch aus sich selber macht, machen kann und soll. Das ist eine Teilung, die im Prinzip noch heute existiert. Wir unterscheiden zwischen einer Anthropobiologie oder Bioanthropologie, in der es um die zoologische Form Homo unter anderen zoologischen Formen geht. Manche Autoren sprechen von hominider, naturwissenschaftlich verfahrender Anthropologie. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite einer humaniden Anthropologie, in der es um den Menschen als Hervorbringer von Kultur geht. Dieser Zweig wird oft auch Kulturanthropologie genannt, wobei das natürlich nicht zu verwechseln ist mit Cultural Anthropology, dem englischen Namen für Ethnologie. Also für den deutschen Sprachgebrauch empfehle ich dann den Terminus kulturwissenschaftliche Anthropologie. Das ist das, was bei Kant die pragmatische Anthropologie ist. Unsicher geworden, vielleicht sogar verloren gegangen, ist das Kantsche Integral, dass alle Geschicklichkeiten und Kenntnisse zuletzt für den Teil der Welt zu finalisieren sind, der vernunftbegabtes Lebewesen ist. Denn zwischen Natur- und Geisteswissenschaften haben sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Kommunikationsabbrüche ereignet, und es scheint vielen unmöglich, hier überhaupt noch eine gemeinsame Sprache zu finden. Aber ich denke, den Versuch nicht zu machen wäre fatal, denn, wie ich letztes Mal ausgeführt habe, wir haben die besagte Schwelle bereits überschritten, vor der die Biologie des Menschen unhistorisch war. Wir lassen eben die Natur nicht einfach nur machen, ohne eingreifen zu können. Im Gegenteil, wir können weit mehr eingreifen als je zuvor. Im Freiburger Studiengang Interdisziplinäre Anthropologie sind ja auch diese beiden Seiten, die biologische Anthropologie und die kulturwissenschaftliche Anthropologie, vertreten. Das sind ja Lehrveranstaltungen, die angeboten werden. Von einem Fächerverbund beteiligt sind eben biologische Anthropologie, alte Geschichte, Geschichte, Ethnologie, Soziologie, Philosophie, Kognitionswissenschaften. Ja, ich will zu dieser systematischen Frage einleiten noch etwas zu der Frage sagen, worin besteht eigentlich der Anteil der Soziologie an dieser Anthropologie. Nun, wer Einführungen in die Soziologie gelesen hat oder gehört hat, der weiß, dass das Fach Soziologie drei historische Quellen hat. Zum einen ist das die alte Polizeiwissenschaft, wobei Polizei, Sie bitte hier mit EY schreiben, um das nicht zu verwechseln. Das heißt, die Kameralistik des 18. Jahrhunderts, die dann Staatswissenschaft des 19. Jahrhunderts wurde. Das ist eine Quelle. Zum Zweiten die Traditionen der politischen Philosophie des 18. Jahrhunderts und des Sozialismus im 19. Jahrhundert. Und die dritte Quelle schließlich die Reportage, die journalistische Recherche der schnell wachsenden Großstädte und ihrer Informationsbedürfnisse, insbesondere in den USA. Die Staatswissenschaft, das ist ein gemeineuropäisches Erbe, die politische Philosophie auch, die sozialistische Schriftstellerei im 19. Jahrhundert, das ist zunächst der Beitrag Frankreichs, und die urbane Reportage, wo wir das Interview herkennen, Leute befragen, sie hat ihren Stil in den USA um 1900 gefunden. Es gibt aber auch, und das ist im Zusammenhang dieser Vorlesung wichtig, noch eine vierte Quelle der Soziologie, und es ist eine deutsche Quelle, deren Schicksal mit dem Schicksal dieser Nation verknüpft ist, nämlich die philosophische Anthropologie. Kleingeschrieben ist philosophische Anthropologie eine philosophische Disziplin. Großgeschrieben ist philosophische Anthropologie ein charakteristischer Ansatz. Ich helfe Ihnen mal beim.
Okay, gut.
Ist sowas runtergefallen, ja. Also ein charakteristischer Ansatz. Drei Namen werden normalerweise an erster Stelle genannt. Mit den Hauptwerken sind dies Max Scheler, Helmut Plessner, Arnold Gehlen. Darüber werde ich morgen, Dienstag, in der Ringvorlesung Themenfelder der Anthropologie 18 Uhr hier in diesem Hörsaal noch ausführlicher sprechen. Sie sind herzlich eingeladen, für morgen, aber auch natürlich für die anderen Veranstaltungen der Ringvorlesung. Ja, vielleicht hier jetzt nur kurz dazu. Nach heutigen Maßstäben wären Scheler, Plessner, Gehlen, wie soll man sagen, der Schrecken aller Studienberatungsstellen. Es handelt sich nämlich um notorische Fachwechsler. Scheler studiert Philosophie, Psychologie, Medizin. Plessner studiert Medizin, Soziologie, Medizin, Zoologie, Philosophie. Gehlen studiert Philosophie, Deutsch, Kunstgeschichte, Physik und Zoologie. Wenn man sich die akademischen Karrieren anschaut, so gibt es auch eine typische Passage. Sie schließen zunächst mit dem Dr. Phil ab, werden zuerst auch auf Philosophielehrstühle berufen und mutieren dann im zweiten Schritt zur Soziologie. Max Scheler, 1906, Philosoph in München, dann 1918 Philosophie und Soziologie in Köln mit dem ersten Institut für Sozialwissenschaften in Deutschland. Helmut Plessner, 1926 Philosophie in Köln, 1952 Soziologie in Göttingen. Arnold Gehlen, 1934 Philosophie in Leipzig, dann 1947 Soziologie in Speyer und später Soziologie 1962 in Aachen. Diese Denkrichtung der philosophischen Anthropologie, das ist ein deutsches Projekt der Zwischenkriegszeit, und in ihm treffen sich die intellektuellen Energien der 20er Jahre in Deutschland. Aber, meine Damen und Herren, dieses Projekt bricht ab. Max Scheler stirbt 1928 im Alter von 54 Jahren. Seine Theorie der Emotionen, sein Konzept vom Menschen als einem Wesen, das Nein sagen kann, das protestieren kann, das findet keine Fortsetzung in Deutschland. Die Gedanken wandern mit seinen Schülern nach Frankreich und finden im französischen Personalismus ein Asyl, kommen dann nach 1945 mit der Existenzphilosophie Jean-Paul Sartres 1945 als französischer Import nach Deutschland zurück, aber der Name Scheler ist dann nur noch wenigen bekannt. Helmut Plessner verliert mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten seine Lehrerlaubnis und emigriert zunächst in die Türkei, dann nach Holland. Niederländische Widerstandskämpfer verstecken ihn in Holland. 1952 erhält Plessner den Soziologielehrstuhl an der Universität Göttingen. Arnold Gehlen passt sich der Nazi-Herrschaft an, baut nach 1945 seine Anthropologie um. Wenn man so will, er schaltet von Diktatur auf Kommunikation. Auch er wird Soziologe, sein Einfluss auf Niklas Luhmann ist enorm. Ja, Warum gehört es zur Soziologie? Ganz einfach, die philosophische Anthropologie fand nach 1945 in der Hauptsache in der Soziologie ihr Asyl. Sie wirkte untergründig fort als ein unvollendeter Beitrag Deutschlands zur internationalen Soziologie, in dem gewisse Motive Max Webers, gewisse Motive Freuds fortgeführt wurden. Aber das alles fand eben im Windschatten der Amerikanisierung der deutschen Soziologie statt. Mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation, im Fall der Berliner Mauer, ist dann, das können Sie an den Publikationen ablesen, das Interesse an dieser Denkrichtung enorm gewachsen. Ja, in der Freiburger Soziologie hatte die Beschäftigung mit diesen Denkrichtungen eine lange Tradition. Der Institutsgründer Heinrich Popitz gehörte mit seinem Buch über Marx und den industriesoziologischen Forschungen nicht nur zu den Pionieren westdeutscher Nachkriegssoziologie. Seit den 60er Jahren hat Heinrich Popitz auch, erkennbar an den Titeln, wichtige Studien zu einer anthropologisch orientierten Soziologie der Macht und einer Anthropologie der Technik, einer Anthropologie der Kreativität und Sinnstiftung vorgelegt und darin Ideen von Scheler, Gehlen und Plessner weiterentwickelt. Günter Dux, der in den 70er Jahren nach Freiburg gekommen ist, ist nicht nur Mitherausgeber der gesammelten Werke Helmut Plessners, er hat mit Logik der Weltbilder 1982 beginnend ja eine ganze Reihe von Werken vorgelegt, die in der Theoriediskussion mit einer anthropologisch fundierten, wie er sie bezeichnet, historisch-genetischen Theorie hervorgetreten ist. Ich denke, das ist ein Ansatz bei Günter Dux, der kann sich vollauf mit denen von Habermas und Luhmann messen. Übrigens, mein Kollege Dux liest auch wieder in diesem Wintersemester zum Thema das Weltbild der Moderne, humane Lebensform in einer säkular gewordenen Welt. Und zwar können Sie das gleich im Anschluss an diese Vorlesung montags 14 bis 16 Uhr läuft die Vorlesung, montags 14 bis 16 Uhr in der Universitätsstraße 5, Raum 2 in diesem Hörsaal. Die finden Sie auch im Vorlesungsverzeichnis. Ja, aber nicht nur die philosophische Anthropologie ist in die Soziologie eingegangen. Viel früher schon sind anthropologische Fragestellungen über Ludwig Feuerbach in das marxische Denken eingegangen und seitdem ohnehin fortwirkender Bestandteil kritischer Gesellschaftstheorie. Hier liegt der Akzent auf der historischen Variabilität menschlicher Lebensformen. Ich will nur ein paar weitere Felder kursorisch aufführen, um die Palette voll zu machen. Bioanthropologische Fragestellungen, die von Darwin und Ernst Haeckel, den wir noch in dieser Vorlesung kennenlernen werden, ausgehen, die sind von der akademischen Soziologie um 1900 aufgegriffen. Soziologen trugen auch in den 20er und 30er Jahren zur Entwicklung sozial-darwinistischer Ideologien bei und waren auch an rassistischen Projekten beteiligt. Die soziologische Bevölkerungswissenschaft hat sich nach 1945 bemüht, dieses Erbe recht und schlecht, darüber ließe sich viel sagen, aufzuarbeiten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch dieses Kreuzungsfeld von Soziologie und Ethnologie. Es sind ja auch etliche Studierende des Faches Ethnologie in der Vorlesung. Im Unterschied zur deutschen Entwicklung steht die Soziologie in Frankreich, England und in den USA in engster Beziehung zur Ethnologie, die eben auch Social Anthropology genannt wird oder Cultural Anthropology. Emil Durkheim, Klassiker der Soziologie, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, der sowohl Soziologe als auch Ethnologe war, die sprechen dafür, dass in diesen westlichen Ländern Ethnologie und Soziologie deckungsgleich sind. Pierre Bourdieu hat seine erste Arbeit geschrieben über die Kabylen in Nordafrika, bevor er hier eigentlich dann wesentlich als Soziologe bekannt ist. Ja, die amerikanische Gesellschaftswissenschaft bezieht übrigens methodisch die Feldforschung und theoretisch die ethnologische Soziologie mit ein. Und seit Emil Durkheim gelten sogenannte primitive Kulturen oder wie wir jetzt sagen, einfache Gesellschaften in der Soziologie als Modelle deren Analyse die Voraussetzung für das Verständnis komplexer Gesellschaften bildet. Und hinzunehmen muss man noch einige neuere soziologische Arbeitsgebiete, die fortschreitende Verwissenschaftlichung moderner Gesellschaften hat eben auch zur Entsicherung und, wie soll man sagen, Flexibilisierung anthropologischer Sachverhalte geführt. Lebensanfang, Lebensende, Sexualität und Familie, Normierung von Gesundheits- und Körperidealen sowie technische Simulationen menschlicher Funktionen, Robotik, Cyborgisierung etc. Diese Arbeitsfelder finden Sie heute auch in der Soziologie. Und natürlich eingeschlossen der ganze Bereich von Gender Studies, der aus der Frauenforschung älteren Typs hervorgegangen ist, an dem Soziologinnen und Soziologen stark beteiligt sind. Gerade denke ich, dieses Feld der Gender Studies ist ungemein erhellend, um dieses neue Feld zwischen Natur und Kultur sich zu erarbeiten, um das es in Zukunft geht. Und Gender Studies, das wissen Sie, ist in der Freiburger Soziologie mit meiner Kollegin Nina Degel stark repräsentiert. Und in Freiburg sind auch Anthropologie und Gender Studies zusammen in einem Zentrum organisiert, dem ZAG, ZAG eben, Zentrum für Anthropologie und Gender Studies. Ja, das wollte ich noch zum Abschluss der Einleitung Ihnen sagen. Und jetzt fange ich mit dem ersten Teil an. Sie kennen den Titel, das heißt Guter Mensch, böser Mensch, heißt der erste Teil. Und diese Übersicht, die ich Ihnen jetzt zeige, müssen Sie jetzt nicht alle abschreiben. Die kommt immer wieder, nur dass Sie erstmal eine Vorschau haben, was alles auf Sie zukommt. Ja, guter Mensch, böser Mensch, guter Mensch. Es gibt zunächst einen ersten Teil, da geht es um eine Ausgangserfahrung und ihre Theoretisierung, nämlich um Aggression und Grausamkeit. Dieser Abschnitt Aggression und Grausamkeit wird relativ kurz. Dann kommt ein längerer zweiter Teil, bei dem wir in weit zurückliegende Zeiten geraten, Zeiten, in die sich Soziologen und auch Anthropologen zu ihrem Schaden selten verirren. Der zweite Teil hat die noch zu erläuternden Überschrift Kosmodizee, Theodizee, Anthropodizee. Und schließlich der dritte Teil führt die Frage dann wieder zurück in vertrautere Gefilde unter dem Titel Politische Anthropologie, vergleiche ich einmal Hobbes und Rousseau und in einer zweiten Runde Desart und Fourier. Ja, soweit die Übersicht, was Sie erwartet. Wir fangen an mit dem Einstiegserfahrung Aggression und Grausamkeit. Als englische Soldaten beim Vormarsch auf Basra vor 10 Jahren, 2002, Gebäude durchsuchten im Irak, fanden sie keine Massenvernichtungswaffen, wohl aber ein großes Lager von verwesten menschlichen Überresten, an denen noch Spuren grausamer Verletzungen erkennbar waren. Jahre zuvor, im März 1996, da schmolz der Schnee in Bosnien und gab die zahllosen wilden Leichenkippen frei, sichtbare Beweise für die Massenmorde im ehemaligen Jugoslawien. Und dies rief den Tatzeugen in Erinnerung, was sie gesehen hatten. Und die Grausamkeiten sind von solcher Art, dass ich sie unmöglich hier schildern kann. Genauso wenig wie die scheußlichen Grausamkeiten im ruandischen Völkermord oder das, was jetzt Tag für Tag in Syrien ans Licht kommt. Meine Damen und Herren, immer dann, wenn Menschen Zeugen einer extremen Grausamkeit ihrer Mitmenschen werden, und diese Erfahrung hat sich bisher in der Geschichte stets wieder neu eingestellt und nach allem, was wir wissen können, besteht die Möglichkeit solcher Art Grausamkeit auch in Zukunft. Immer wenn Menschen Zeugen einer schrecklichen Unmenschlichkeit von Menschen werden, aktualisiert sich eine Frage, die sehr alt ist. Die Frage lautet, soll man davon ausgehen, des Menschen oder abstrakt gesagt der Mensch in seiner fundamentalen Konstitution oder andere sagen in seinem Wesen oder wieder andere sagen in seiner Natur oder in seinem Kern nun eher zum Bösen oder eher zum Guten neigt. Und diese Frage ist in zahllosen Variationen unter den verschiedensten Formulierungen immer wieder aufgetaucht und hat in den verschiedenen Menschenbildern eine Antwort gefunden. Darum geht es zuerst. Wenn wir uns heute die Grausamkeiten, von denen uns Zeitungen und Nachrichten berichten und gegen die wir uns recht und schlecht unempfindlich gemacht haben, wenn wir uns die einmal für uns selbst erklären wollen, warum machen das Menschen? So greifen wir mehr oder weniger bewusst auf eine Debatte zurück in den Antworten, die ihren Ort in der Verarbeitung der Modernitätskatastrophen des 20. Jahrhunderts hat. Der Debatte nach 1945, der Modernitätskatastrophen, ich nenne drei, den Archipel Gulag, Auschwitz und Hiroshima. Sie sind, wie soll man sagen, Geschichtszeichen geworden, die etwas über die Natur des Menschen, über seine Möglichkeiten zum Bösen aussagen und sie motivieren seitdem ethische Problematisierungen bis heute. Diese Geschichtszeichen sind mit zwei Weltkriegen vermittelt, die unendlich viel Leid über die Menschen gebracht haben. Die Frage, wie Menschen sich nun solch grausame Dinge gegenseitig antun können, sie wurde, wie gesagt, gerade in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts unter dem Thema Aggressivität der menschlichen Natur verhandelt. Gibt es im Menschenwesen einen Trieb zur Aggression, einen Drang zur Gewalttätigkeit, zur Grausamkeit? Diese Debatte ist in den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen sie hat dort stattgefunden, Biologen, die Psychologen auch als Behavioristen einerseits und als Psychoanalytiker andererseits, die Soziologen, sie haben sich damit befasst, nach 1945. Die Grausamkeitserfahrungen des Ersten Weltkrieges, die hatte schon Sigmund Freud zu einer wichtigen Betrachtung veranlasst aus dem Jahre 1915. Sigmund Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod. Die habe ich in der Vorlesung Ungeliebte Moderne besprochen. Also wenn ich immer wieder auf meine Vorlesung hinweise, haben Sie sie entweder als ältere Studierende gehört oder Sie können sie sich als Podcast nochmal, wie sagt man heutzutage, reinziehen, wenn Sie Zeit haben dazu. Freud war inmitten des Ersten Weltkriegs, der Erfahrung dieser Grausamkeiten, zu der Überzeugung gelangt, dass es im Menschen nicht nur den Pursuit of Happiness, den Trieb gibt, nach mehr Lust, nach mehr Befriedigung zu streben, was heute in der Schulstufe mit Spaß haben übersetzt werden könnte, den, wie er sagte, Eros-Trieb, sondern auch einen gegenteiligen Trieb, nämlich den Trieb aus einem lebendigen, warmen, lustvollen Zustand in einen anorganischen Zustand überzugehen, einen Hang zum Tode, den er Thanatos nannte, Todestrieb, Eros und Thanatos. Das ist sozusagen eine Umstellung seiner Psychoanalyse aus der Erfahrung der Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs, und Sie finden diese Umstellung in der bekannten Schrift, der Titel sagt es schon, Jenseits des Lustprinzips. Es gibt ein Jenseits des Lustprinzips, eine sehr abgründige Schrift. Ausschlaggebend für die Debatten um den Aggressionstrieb im Menschen jetzt nach 1945 waren die Thesen eines Biologen, Mediziners, Zoologen, nämlich des Verhaltensforschers Konrad Lorenz, 89 gestorben, 1903 bis 1989, und zwar über das Töten von Artgenossen im Tierreich und beim Mensch. Titel: Das sogenannte Böse, eine viel diskutierte Schrift von 63. Lorenz war, wie gesagt, Biologe, Zoologe, Naturforscher, der Mitte der 30er Jahre seine Forschungen aufnahm und sich auch dann nach 45 aktiv in die gesellschaftliche Debatte der 90er Jahre einmischte, etwa auch mit so einem provozierenden Titel, das sogenannte Böse. Ja, Konrad Lorenz, bekannt geworden durch sein besonderes Verhältnis zu Graugänsen, wie Sie hier sehen, mit einem seiner Freundinnen oder Freunde, das kann ich jetzt gar nicht so erkennen. Ja, seine Aggressionstheorie lässt sich in groben Zügen so zusammenfassen. Ähnlich wie Sigmund Freud und andere nimmt Lorenz eine kontinuierlich fließende Triebquelle im Innern des Körpers an. Die für diesen triebhaften Akt relevante Energie, so drückt er sich aus, sammelt sich in den Nervenzentren, die auf ein bestimmtes Verhaltensmuster bezogen sind. Das ist im Kern so etwas, wie soll man sagen, ein hydraulisches Modell. Der innere Druck durch kontinuierlich fließende Triebquelle steigt der innere Druck und dann gibt es Verhaltensmuster, die lösen das dann aus und dann kommt es zur, wie Lorenz sagt, Aggressionsabfuhr. Das sind alles Termini, die natürlich auch sehr populär geworden sind, die aus dem Lorenzschen Arsenal stammen. Zur Aggressionsabfuhr kommt es, wie er sagt, nicht einfach als Reaktion auf einen äußeren Reiz, sondern der Aggressionstrieb, sagt er, ist spontan, wenn ein gewisser Pegelstand erreicht ist, wenn der letzte Tropfen kommt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also ein Modell von Stau und Abfuhr mit Auslösereizen. Man könnte sagen, es ist in gewisser Weise schon eine Art protokybernetisches Modell, was er entwickelt hat. Und dann sagt er aber weiter, Aggression, so seine These, ist ein lebenserhaltender Mechanismus. Aggression gegen Angehörige der gleichen Art hat nämlich Funktionen, nämlich die Funktion, dem Überleben dieser Art zu dienen, weil sie die Exemplare über den zur Verfügung stehenden Raum verteilt. Die Exemplare verteilen sich im Raum durch Aggression. Ne? Das können Sie in jedem Zoo beantworten, weshalb natürlich die Haltung von Hühnern in engen Käfigen wirklich nicht artgerecht ist, weil die Verteilung im Raum ihnen nicht möglich ist. Das ist das berüchtigte Revierverhalten, also hau ab, geh woanders hin. Und es ist zweitens lebenserhaltend, weil sie die Selektion des vitaleren Männchens bewirkt, der das bebrütende oder schwangere Weibchen besser beschützen kann. Das ist die berüchtigte tierische Rangordnung bei Herdentieren. Aggression, so Lorenz, ist arterhaltend und zwar umso besser arterhaltend, je mehr die tödliche Aggression in Verhaltensformen umgewandelt werden könnte, die aus Schaukämpfen oder Drohgebärden besteht. Und seine Beispiele sind allgemein bekannt geworden, nicht? Die kämpfenden Hirsche zum Beispiel, oder die Demutsgebärde bei Hunden, die das Verhaltensmuster der Beißhemmung auslösen. So ist das im Tierreich. Bei Menschen, so die These von Lorenz, fehlen nun diese instinktstabilen Verhaltensmuster. Der arterhaltende Aggressionstrieb bei Menschen sei nun ins Groteske und Dysfunktionale übersteigert. Die Pointe der Lorenzschen Forschung hat sein Kollege Tinbergen sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich zitiere das. Einerseits ist der Mensch mit vielen Tierarten darin verwandt, dass er gegen seine eigenen Artgenossen kämpft. Andererseits ist er unter Tausenden von Arten, die kämpfen, die einzige, bei der das Kämpfen destruktiv ist. Der Mensch ist als einzige Spezies, eine Spezies von Massenmördern, die einzige, die der eigenen Gesellschaft nicht angepasst ist. Zitat Ende. Soweit Tinbergen über die Pointe der Lorenzschen Forschung. Ja, Lorenz selbst verstand sich als Mahner, der der Menschheit ins Gewissen redete, doch nun die moralischen Hemmungen gegen die Aggressivität zu festigen. Man konnte das natürlich auch ganz anders auffassen, und problematisch und strittig wurde dieser Lorenzsche Ansatz dort, wo er dazu genutzt wurde, aus der so verstandenen biologischen Problematik des Menschen gleichsam zu tierähnlichen Lösungen zu kommen. Also wenn Aggression arterhaltend war, so konnte man folgern, dass ja auch für den Menschen die Hühnerhof-Hackordnung die angemessene Aggressionsverteilung sein musste. Diese Deutung der Lorenzschen Aggressionstheorie finden Sie etwa bei Anthony Storr, New York 1968, Sie wissen, was da alles los war, 68, im Deutsch übersetzt Lob der Aggression 1970. Ich lese Ihnen das vor, damit Sie sehen, was man alles auch aus den Graugänsen machen kann. Zitat: Die revolutionäre Ideologie von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist dem Wesen einer autoritären, hierarchischen Gesellschaftsstruktur entgegengesetzt, und nur widerstrebend erkennen ihre Anhänger naturgegebene Unterschiede in der Kraft oder der Intelligenz der einzelnen Menschen an. Aristokratische Gesellschaften haben eine fest gegründete Rangordnung, die sich ursprünglich auf Dominanz gründete, später jedoch auf Erbfolge beruhte. In solchen Gesellschaften kennt jeder seinen Platz. Das aggressive Potenzial der Gruppe gliedert sich hierarchisch. Jeder herrscht über den, der im Rang unter ihm steht, bis hinunter zum letzten Bauern, und dessen Aggression geht vermutlich voll in der Aufgabe auf, dem Land seine armselige Lebensmöglichkeit abzuringen. Zitat Ende, Anthony Storr, Lob der Aggression. Also, diese Beschreibung enthält ja, wenn Sie so wollen, den impliziten Ratschlag: Werdet wie die Tiere, dann kommt ihr am besten mit eurer Aggressivität zurecht. Ich habe jetzt nur Storr genannt. Es gibt in dieser Richtung zahllose Schriften. Das läuft auch zum Teil bis heute. Die Pointe oder die These lautet: Aggressivität ist in einer natürlichen Ordnung positiv zu bewerten. Mit der Freisetzung aus natürlichen Ordnungen wird Aggressivität extrem und kontraproduktiv. Sie wird für das Kollektiv selbstzerstörerisch, also legt man mehr oder weniger deutlich eine Art zurück zur Natur, zur natürlichen Aggressionsverteilung in hierarchischen Strukturen nahe. Ich komme, das ist eine Richtung, Lorenz, die eine Richtung und die Derivationen, die daraus entstehen. Ich komme jetzt zu einer zweiten Richtung, die für die Diskussion um Aggression nach 1945 wichtig wurde. Sie ist mit dem Terminus Behaviorismus verbunden. Psychologen wissen natürlich, was das ist. Der Behaviorismus selber ist älter. Er entstand Anfang des Jahrhunderts als eine Reaktion auf die Grundlagenkrise der modernen Wissenschaften um 1900, eine wissenschaftliche Reaktion auf das Abgründigwerden der Welt- und Subjektdimensionen in dieser Zeit. Watson, der Begründer des Behaviorismus, er wollte konsequent alle subjektiven Faktoren, die nicht äußerlich zu beobachten waren, aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausklammern. Menschliches Innenleben ist sozusagen auszuklammern, nur die äußeren Reaktionen sind zu betrachten. Also Triebe, Empfindungen, Wünsche, das ganze Vokabular der Innerlichkeit, das sei wissenschaftlich überhaupt nicht fassbar. Psyche, Seele, auch alles eigenartige Begriffe. Fassbar ist nur Behavior. Behavior. Das äußerlich einsehbare Verhalten. Wenn Sie mal von Anfängern der Psychologie den Spruch hören, naja, so habe ich mir das nun auch nicht mit dem Psychologiestudium vorgestellt, dann liegt das an dieser, wie Watson gesagt hat, Psychologie ohne Seele, Psychologie als positive Forderung. Ja, der Behaviorismus, er gehört wie der logische Positivismus des Wiener Kreises zu den zientifischen Fundamentalismen, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Es gibt nicht nur politischen Fundamentalismus, nicht nur religiösen Fundamentalismus, sondern es gibt auch einen wissenschaftlichen Fundamentalismus. Ja, für diese Aggressionsdebatte ist nun Watson nicht so wichtig als vielmehr ein anderer, nämlich Skinner. Skinner. Science and Human Behavior, 1973, Wissenschaft und menschliches Verhalten, 1953, Wissenschaftlich und menschliches Verhalten, 1973. Enorm einflussreich für die ganze Debatte um Aggressivität und Grausamkeit. Also man kann den Einfluss von Skinner gar nicht hoch genug einschätzen. Skinner selbst hat es strikt abgelehnt, überhaupt von einer Natur des Menschen zu sprechen, genauso wie Watson es abgelehnt hat, von einer Seele des Menschen zu sprechen. Instinkte, Triebe, Impulse, Leidenschaften, das spielt eigentlich bei Skinner nur eine ganz untergeordnete Rolle. Folglich gibt es auch überhaupt keinen Aggressionstrieb im Menschen oder einen Aggressionsinstinkt oder etwas Ähnliches, so eine innere Quelle der Energie. Das gibt es alles nicht. Was es für Skinner gibt, außer einer diffusen genetischen Veranlagung, das verhandelt er nur sehr kurz ab. Das Einzige, was es gibt, das sind Reinforcements. Reinforcements. Verstärkerwirkung. Und das wirksamste Reinforcement ist überhaupt die Belohnung. Das menschliche Verhalten wird geformt durch Belohnung. Oder das Ausbleiben von Belohnung. Skinner variierte das alte Thema aller Pferdezüchter, nämlich Zuckerbrot und Peitsche, in sehr virtuoser Weise. Und vor allem, meine Damen und Herren, das viele, viele Zuckerbrot macht seine Theorie ungemein sympathisch. Aggressivität, so seine Kernthese, hat eine Chance, wenn sie belohnt wird. Menschen können durch Belohnung zu Grausamkeiten gebracht werden. Sie lernen die grausamen Praktiken als etwas kennen, das sich lohnt, weil andere Menschen sie loben dafür oder ihnen Ressourcen geben. Ein weit verbreitetes Modell, übrigens basiert das gesamte Buch von Goldhagen, Hitlers willige Helfer, beruht auf so einem Reinforcement-Modell. Die Kernthese ist ja, die sind belohnt worden dafür, dass sie diese Grausamkeiten begangen haben oder sie unterstützt haben. Oder wenn Sie an die heutige Polizeistrategien No Tolerance gegen Jugendkriminalität denken, nicht? Broken Window, wenn eine zerbrochene Fensterscheibe da ist, muss die sofort ersetzt werden, damit der Steinschmeißer nicht belohnt wird durch den freudigen Anblick, jeden Tag sein Werk, nämlich die kaputte Scheibe zu sehen. Also, wenn Aggression konditioniert werden kann, in diesem Sinne, dann besteht logischerweise auch die Möglichkeit, dass man sie wieder verlernt, wenn die Reinforcements ausbleiben, wenn eben Aggression nicht belohnt wird. Skinners Theorie hat, wie Sie sich denken können, enorme praktische Implikationen. Sie wirft nämlich die Frage auf, welches Verhalten ist als wünschenswertes Verhalten zu verstärken und welches nicht. Und Skinner zufolge kann man das auch planen. Im Kleinen zum Beispiel, indem sich der Professor seine Lobepolitik genau überlegt, Reinforcements geplant einsetzt. Und im Großen erscheint dann Kultur überhaupt als ein System von Reinforcements, von der Verteilung der Reichtümer bis zu der Titel und dem symbolischen Kapital der Ehre. Ja, und wenn zum Beispiel in der politischen Debatte, insbesondere in der amerikanischen Szene, in Auseinandersetzungen mit Diktaturen, ich denke etwa an Saddam Hussein, diese Debatten, dieser Satz fällt, Der Aggressor darf nicht belohnt werden, etwa beim Überfall auf Kuwait. Ne? Sonst lernt er, dass er damit durchkommt. Dann denken Sie bitte an Skinner. Und so etwas ist sozusagen Skinnersche politische Anwendung. Ja, ich habe über Lorenz Skinner aus systematischen Gründen deshalb gesprochen, weil sie zwei unterschiedliche Felder aufmachen, entweder den inneren, diese Vorstellung der Aggression als eines inneren Triebes, egal wie das jetzt im Einzelnen dann gesagt wird, und dann der Vorstellung, dass es eigentlich durch äußere Belohnungen zustande kommt. Das war der Grund für die Auswahl dieser beiden Autoren. Die Aggressionsforschung hat sich natürlich enorm vervielfältigt, da ist kein Ende abzusehen. Also ich habe etliches ausgelassen, also zum Beispiel immer noch im Betrieb ist Dollar Frustration and Aggression, die Frustrations-Aggressions-Theorie, das ist bis heute im Betrieb, da können Sie weiter sich klug machen. Dann ist natürlich, also ein bisschen auch in der Skinnerschen Linie liegt, das berühmte Milgram-Experiment, Gehorsamsbereitschaft über Autorität, also diese Experimente, wo Leute belobigt wurden, wenn sie von Wissenschaftlern gesagt haben, also jetzt probieren Sie mal auf, wie viele Elektroschocks der Mensch vertragen kann. Da finden Sie einiges, wenn Sie an der Stelle weiterarbeiten. Darauf gehe ich nicht ein. Wir machen gleich Pause, aber ich sage noch ein paar Sachen, die Sie sich für die Pause auch notieren können. Eibel Eibelsfeld, einer der Schüler von Lorenz, hat ein interessantes Buch geschrieben, Liebe und Hass. Und dann kann man natürlich noch dazu nehmen, Erich Fromms großes, dickes Buch über die Anatomie der menschlichen Aggressivität. Ich zeige Ihnen nur, was ich alles weggelassen habe und die zerfasernde Diskussion bis heute habe ich auch weggelassen. Ich denke, wir machen jetzt 10 Minuten Pause.